zwei Männer, zwei Mikrofone, ein Podcast, das kann nur eins bedeuten. Wargames, natürlich Heel Turn, der Sport 1 Wrestling Podcast, ist zurück aus der erneuten Sommerpause. Wie immer an meiner Seite Martin Hoffmann. Martin, wie war dein Urlaub?
Es ist ein schöner Sommer gewesen, wäre die letzten Tage, ne? Aber war ja gar nicht mehr. Das Wetter ist nicht mehr so schön, aber nee, frisch erholt aus dem Urlaub. Das kleine Mädchen ist getauft. Viel zu tun in den letzten Wochen. Da ist das Wrestling-Podcast leider etwas hinten runtergefallen. Aber jetzt greifen wir wieder voll an und haben ja einiges aufzuarbeiten.
Ja, man darf fast nicht den Fehler machen, alles auf einmal aufarbeiten zu wollen, weil unglaublich viel passiert ist. Wie letztes Jahr im August, September war auch dieses Jahr der Spätsommer quasi die heiße Wrestling-Zeit und wir sind mit News nur so überflutet worden. Und darum würde ich doch sagen, jetzt wo wir die Fans so lange warten lassen haben, die guten alten Heel-Turn-Fans, wie ich sie jetzt nenne, sorry, falls jemand sich nicht als Fan sieht, es gibt viel zu besprechen und wir wurden über die sozialen Medien schon berechtigterweise dazu aufgefordert, unsere Meinung endlich preiszugeben. Also würde ich sagen, ab dafür. Und was passender als über die ganze Thematik White Rabbit zu reden am Anfang. Zur Geschichte, für Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, weil wenn man keine Wrestling News zum Beispiel liest, dann kann man das wirklich sehr leicht verpasst haben, was da gerade wirklich schon sehr Großes sich im Hintergrund in WWE aufgebaut hat in den letzten Tagen. Und zwar ging das los letzte Woche Freitag bei SmackDown. Da wurde wohl in der Werbepause für die Fans vor Ort das Licht ausgemacht. Und der Song White Rabbit von der Band Jefferson Airplane gespielt. Dies hat dazu viele Leute dazu verleitet, wie zu guten alten Bray Wyatt Firefly-Zeiten, ihr Handylicht anzumachen und es in die Luft zu strecken. Dieser Trend wurde am Wochenende bei Live-Events verstärkt weiter fortgesetzt und hat jetzt bei Raw am Montag seinen vorzeitlichen Höhepunkt erreicht. Und zwar gab es da zwei Szenen. Erstens hat er, als Austin Theory ein Backstage-Interview gab, war im Hintergrund ein QR-Code gezeigt. Dann später, um 9.23 p.m. Eastern Time, ist ein Mensch durchs Publikum gelaufen auf der Kameraseite mit demselben QR-Code. Wenn man diesen QR-Code scannt, kommt man auf eine Seite von wwe.com, in der quasi ein weißer Hase ein Hangemenschenspiel gibt und mit ein paar prägnanten Worten, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Auf jeden Fall, you did it, who killed the world, oder was steht drauf?
Who killed the world,
genau, you did it. Genau, so war's. Jetzt ist natürlich die Frage und das Ganze wurde passend zur Zeit 9:23 p.m. auf das Datum 23. September datiert. Das wäre SmackDown diese Woche.
Wenn man das als ein Datum liest, aber man denkt es wohl, ja.
Das heißt, wir stehen jetzt vor dem Rätsel. Irgendwas wird am Freitag passieren. Was wird passieren? Wer wird passieren? Ist es wirklich noch offen, was passiert? Oder ist es eher so eine The First Dance Chicago AEW-Geschichte?
Ich würde es nicht mehr für offen halten, jetzt mein persönliches Gefühl. Denn irgendwann kennt man seine Pappenheimer. Und das trägt so tief und stark die Handschrift von Bray Wyatt, was da passiert, dass es mich alles andere überraschen würde, als dass jetzt am Freitag Bray Wyatt sein Comeback feiert. Oder als The Fiend oder als, es gab ja noch etwas weiteres, dass der Kollege, dass der Illustrator, der ja auch schon den Bray Wyatt, den Fiend-Charakter entworfen hat, Storyboard-mäßig, auch schon ein Bild gepostet hat online, wo da ein Horrorhase zu sehen war. Ziemlich optisch gewisse Ähnlichkeiten zu den Motiven von Bray Wyatt hat. Von daher würde ich wenig dran zweifeln, dass Bray Wyatt dahinter steckt, weil diese andere Theorie, ja, Karrion Kross, der hieß ja mal bei Lucha Underground White Rabbit und hat sich da auch ein bisschen spielerisch da eingeschaltet. Ja, der ist ja schon da. Wäre jetzt ein bisschen doof, den zu hypen. Einen so zu hypen, der schon da ist. Von daher, ja, also White Rabbit, wer den Song kennt, da ist viele Anspielungen drin zu Alice im Wunderland, zu Song ist im Drogenrausch angeblich auch geschrieben worden, ist ein Klassiker, in vielen Filmen schon gespielt, bei den Sopranos, bei Matrix, bei The Handmaid's Tale, eine andere Version. Also, ja. Und Bray Wyatt hat sich ja auch öfters mal als Fan von Alice im Wunderland auch geoutet. Das ist gerade in den Firefly Funhouse-Segmenten war das öfters, ist das öfters durchgeschimmert. Aber gut, ich meine, er spielt ja mit allen möglichen Bezügen, aber Alice im Wunderland ist natürlich etwas, was ja auch sehr gut in diese Welt da hineinpasst. Und ja, also im Grunde genommen, in dem Moment, wo Triple H in dem Interview mit Ariel Helwani angefangen hat, offen über Bray Wyatt zu sprechen und dass er ihn gern wieder mit ihm zusammenarbeiten würde. Ja, es sähe doof aus, wenn er das sagen würde und Bray Wyatt nicht im Sack hätte. Und von daher bin ich eigentlich schon seit dem Tag davon ausgegangen, dass alles wieder auf WWE-Comeback von Bray Wyatt zuläuft. Und ja, ich schätze mal, es wird am Samstag, Freitag passieren. Und es wäre ja auch wieder, also geht jetzt also recht schnell mit dieser Story. Und die Erklärung, den ich mir darauf mache, ist, dass das halt eine schnelle Antwort ist auf eine der größten AEW-Shows in diesem Jahr, Grand Slam. Und ja, das war jetzt ja schon in den vergangenen Wochen ein immer wieder zu beobachtendes Muster, dass wenn AEW was tut, WWE etwas drumherum gruppiert, mal eine größere Sache davor, eine größere Sache danach. So wurde ja schon All Out eingekesselt mit den beiden eigenen Shows in England und dann hinterher noch das Braun Strowman Comeback. Und ja, dieses Muster sehe ich hier gerade auch.
Aber du springst jetzt wieder so mit einer Hypergeschwindigkeit durch das Thema durch, dass ich überhaupt keine Zeit habe, noch meine Gedanken dazu zu äußern. Du hast quasi jetzt hier den ganzen Themenkomplex in 3 Minuten erschlagen. Aber grundsätzlich stimme ich dir bei allem komplett zu. Es ist vor allem interessant zu sehen, es gibt hier, wir haben die gleichen Worte, die ich jetzt sage, habe ich schon im März oder im Februar zur Pre-WrestleMania-Folge gesagt, wo es um den Gegner von Seth Rollins ging, als der Mystery Opponent noch nicht klar war. Hm. Das war ganz klar Cody Rhodes-Spot. Der First Dance-Spot bei AEW letztes Jahr im Sommer war CM Punk-Spot. Dieser Spot des White Rabbit ist ein Bray Wyatt-Spot. Egal, wen du da hinstellst, es ist eine Enttäuschung. Hm. Und gerade wie das jetzt die letzten Tage gelaufen ist, diese Ankündigungen, diese Umsetzung, das schreit einfach Bray Wyatt oder in welcher Form auch immer das da ist. Es ist so mysteriös, es ist so schon in den Bann ziehend. Mhm. Gerade dieses Hangman, Galgenmännchen Spielchen ist so ein bisschen Psycho angehaucht. Mhm. Die Musik im Hintergrund, die so ein bisschen Stranger Things Feeling hat. Mhm. Es schreit einfach alles nach Bray Wyatt und es muss so sein. Und
Who killed the world?
Du siehst ja auch, wie die Fans darauf reagieren. Mhm. Das wird ein überragender Pop. Und ja, genau so wie du sagst, ist halt wieder genau das perfekte Gegenargument für eine sicherlich sehr erfolgreiche Show am Mittwoch von AEW.
Mhm. Genau. Und ja, aber man sieht, Triple H hat da ja gerade so einige Karten in der Hinterhand, die er da gerade einsetzt. Und ja, also es wird gepowert. Man kann es ja nicht anders sagen.
Ja, es geht ja wirklich Schlag auf Schlag, vor allem die. Und man denkt ja, irgendwann ist mal die Rate, muss langsam mal abebben, aber irgendwie schafft es Triple H, sage ich, ich beziehe es mal auf ihn, eins aus dem anderen, eine Sache nach dem anderen aus der Hinterhand zu holen. Ja,
wo hat er dieses Budget her, wo doch Budgetkürzungen davor genommen werden mussten?
Genau, ja. Merkwürdig. Hm. Wo hat er das Geld auf einmal her?
Ja, ja. Strange.
Vor allem, was ich neben den Personalien so angenehm und klar finde, was wir in den letzten Jahren nie gehabt haben. Du hast den nächsten großen Event Extreme Rules vor der Nase. Du fokussierst dein Programm komplett auf diesen Höhepunkt. Gleichzeitig hypst du im Hintergrund schon durch großartige Maßnahmen den Event im Monat drauf und sogar den Event in 2 Monaten. Hm. Wann gab es denn das letzte Mal, dass WWE es geschafft hat, 3 Veranstaltungen gleichzeitig so zu pushen? Ich meine, ich habe jetzt schon riesengroß Bock auf Survivor Series, wie, glaube ich, in den letzten 15 Jahren nicht mehr. Hm. Gleichzeitig hat man Crown Jewel schon angeheizt, aber gleichzeitig vergisst man Extreme Rules nicht. Hm. Und das, wenn man es vergleicht mit den letzten Jahren, war der Herbst immer so die Down-Phase. Da hat man Crown Jewel gehabt und alles drumherum war egal. Du hast Crown Jewel irgendwie mit großen Matches angeheizt.
Survivor Series waren komplett abgewirtschaftet. Also die kriegen jetzt einen absoluten Schub durch die Wargames. Man eindeutig sieht, es tut einfach gut, da einen Chef zu haben, der einfach Sachen in Frage stellt. Ne? Unter Vince McMahon war, glaube ich, gefühlt niemals in Frage gestellt, 20 Jahre lang nicht in Frage gestellt, dass da eine Idee übernommen wird, die ja von WCW stammt. Und nicht von Vince McMahon. Das geht ja nicht, ne? Obwohl das eine viel bessere Idee ist als die Survivor Series. Zumindest so die Survivor Series, wie sie sich in den letzten Jahren da gestaltet haben. Also, absolut, ich meine, ich habe jetzt auch schon online in den letzten Tagen einiges Kritik gelesen. Ja, nicht jeder mag dieses Wargames-Prinzip. Und es hat seine Schwächen, dass 20 Minuten lang nicht irgendwie keine Entscheidung da herbeigeführt werden kann. Ja, ich weiß nicht. Im Royal Rumble, weißt du auch, bevor die Nummer 30 kommt, wird dieses Match nicht entschieden. Also manchmal ist es mir ein bisschen auch zu sehr subjektiv für das da, weil wenn man sich anschaut, Wargames, also auch seit dem Revival, seit das bei NXT wieder hervorgeholt worden ist, das war einfach immer ein Match, das funktioniert hat und Quote gebracht hat, gerade bei AEW, die Variante Blood and Guts, da war es ja deutlich nachzulesen in der Quotenabrechnung in den vergangenen Jahren. Und dass WWE dieses Konzept, an dem sie selber die Rechte haben, da natürlich jetzt auch auspackt. Also es ist ja ganz nur logisch. Und gerade bei einem Event, der halt eben in den letzten Jahren nicht mehr funktioniert hat, wirklich richtig.
Ja, vor allem musst du halt auch sehen, solche Stipulationen funktionieren halt. Ich meine, Elimination Chamber, Hell in the Cell sind alles Sachen, die, wo der Casual Wrestling Fan drauf steht, wenn der noch hin und wieder guckt, das ist ein Anreiz. Wenn der jetzt ein normaler, der Raw und SmackDown guckt, denkt so, Wargames, what the fuck ist das denn? Wie cool, riesengroße Käfige, zwei Ringe. Allein schon der Fakt, dass sowas aufgetischt wird, regt doch schon mal Leute an, das zu gucken. Und das Interessante ist ja auch, dass Survivor Series ja vorher schon ausverkauft war. Irgendwie war ja vorher schon in Boston, zumindest wo Survivor Series stattfindet, die Nachfrage extrem hoch. Und durch sowas pusht man das Event, was in den letzten Jahren wirklich zum absoluten Nichtigkeit gekommen ist, wieder zu einem der Top 4 Pay-Per-Views.
Also das ist, WWE ist aktuell wieder in einer Wachstumsphase, das sieht man schon, das hat man ja sogar schon vor Triple H, bevor Triple H übernommen hat, gesehen. Einfach in diesem Jahr sind WWE Dinge gelungen, das hat man gemerkt. Und spätestens in dem Moment, wo die Road to WrestleMania angezogen hat, mit Lesnar vs. Reigns, mit bestimmten Sachen, mit Logan Paul auch. Man hat da Dinge gebracht, gezeigt, die Fans interessieren. Und dieser Trend hat sich natürlich mit Triple H gefestigt und verstärkt. Und man erntet gerade schon die Früchte. Und gerade läuft's gut.
Absolut. Aber bevor wir jetzt hier zum nächsten Themenkomplex springen, würde ich doch gerne mal so ein bisschen aus der Fanseite von dir und von mir spekulieren, wie könnte denn so ein Wargames-Match aussehen? Ich meine, man hatte immer diese Szene, man hatte immer das, was NXT war, ist jetzt so so wie NXT früher war, bis vor einem Jahr, hat man NXT mal herbeigesehnt. Aber diese Form von NXT ist jetzt nicht mehr nötig, weil man quasi all das, was NXT vorher ausgemacht hat, auch im Main-Roster finden kann. Und das mit den ganz großen Stars. Also man hat jetzt quasi freies Buffet und kann diese Matchups, von denen man vor Jahren immer noch geträumt hat, dass die mal so gebuckt werden wie bei NXT, hat man jetzt wirklich die wahre Realität, das anzutreffen. Und ich meine, wer will nicht Seth Rollins in einem Wargames-Match zum Beispiel sehen?
Oder Cody Rhodes.
Also nächstes Jahr. Genau, das wäre Kandidat 1A. Allein aufgrund der Geschichte mit seinem Vater, aber
der die Wargames erfunden hat, für die es nicht wissen.
Richtig. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was sind denn Szenarien bei Wargames, die dir als erstes in den Kopf kommen, wo du denkst, boah, das wäre ein Mark-Out-Moment, den ich sogar als jahrzehntelanger Wrestling-Fan noch herbeisehnen würde?
Naja, da ist jetzt ein ganz hoher Anspruch, ne? Aber
ja, klar.
Weiß ich nicht, ob das. Weiß nicht, ob man da jetzt so durchgehen muss, aber ich meine, das, was sich halt aufdrängt, ist natürlich das, was mit der Bloodline gemacht wird. Und weil die ist ja jetzt eigentlich in diesem Jahr absolut prädestiniert dafür, in dem Männer Wargames Match zu stehen. Gerade jetzt nochmal verstärkt durch Solo Secor. Und ja, das ist auch nochmal ein Ritterschlag hier in die Fußstapfen der Four Horsemen oder der NWO zu treten, die ja diese Wargames, schon mehr die Four Horsemen als die NWO, das war ja doch eher nicht mehr die Hochzeit der Wargames, in diese großen Fußstapfen da zu treten, das ist ja auch ein Ritterschlag. Und ja, was da passieren könnte, was passieren dürfte, ist, dass da wahrscheinlich jetzt da groß die Babyface-Seite gestärkt wird. Und vielleicht geschieht das Undenkbare und in diesen Wargames wird es ein Pinfall gegen Roman Reigns geben, der dann die Saat legt für etwas, was da in den nächsten Monaten darauf passieren wird. Das wäre ganz interessant, ne? Das wäre jetzt was, was die Spannung da, womit man da eine monatelange Story fortspinnen könnte.
Ja, genau sowas Monumentales. Man hat ja auch die Karten offen, die ich da denke, wenn die Usos werden den Titel sicherlich bis dahin noch haben, da kann man zum Beispiel, je nachdem, ob Sami Zayn bis dahin noch Teil der Bloodline ist oder nicht, entweder mit ins Team nehmen oder ihn gegen dieses Team stellen. Also es gibt viele Szenarien, wo man als Fan sich denkt, boah, da geht was. Und das Schöne ist halt dran, dass man jetzt nicht mehr denkt, boah, wäre das schön, wenn das mal so passieren würde. Jetzt gibt's wirklich eine reale Chance, dass wir sowas wirklich live miterleben. Und das kann man alles dem neuen Regime verdanken.
Ja, genau. Und bei den Frauen, ja, keine Ahnung. Da, ich fange an zu überlegen, na, ist das vielleicht jetzt die, kann man da vielleicht irgendwas platzieren, was ist da vielleicht eher auch ein Comeback denkbar, etwas, wo vielleicht Geschichte aus der NXT-Ära der Wargames dann irgendwie aufgegriffen wird. Ist das vielleicht ein Zeitpunkt, um Tegan Nox zurückzubringen und die Geschichte mit Dakota Kai, die ja bei den Wargames eine Rolle gespielt hat, nochmal aufleben zu lassen. Das wäre vielleicht noch so ein Überraschungsmoment, der zu Triple H passen würde. Aber vielleicht auch nicht. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall wird Damage CTRL sicherlich eine Rolle in diesem Frauenmatch da spielen. Ja,
ja, gerade Tegan Nox war auch auf meinem sehr häufig gefolgten Twitter-Account. Habe ich auch von Tegan Nox geredet. Und das wäre auch so eine Rache von ihr gegen Dakota Kai wäre sicherlich attraktiv. Allerdings weiß ich nicht, ob sie so der Name ist. Es gibt ja wirklich viele große weibliche Stars, die gerade nicht aktiv sind. Sasha, Naomi, Becky, Charlotte. Ich weiß nicht, wie lange Becky noch verletzt ist, aber Charlotte kann ja zurückkommen, theoretisch irgendwann, jeden Moment. Und es gibt wirklich und mit diesem Hype sollte man meiner Meinung nach auch in die Veranstaltung gehen und irgendwie Damage Control plus Mystery Partner oder Bianca dies, das und Mystery Partner. Dass man quasi diesen Überraschungspop mitnimmt, der typische Royal Rumble Pop, nenne ich ihn mal. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Aber jetzt haben wir ja so viel über den Übergang zu NXT geredet. Dann lass doch auch mal kurz über NXT an sich reden. Wir haben jetzt quasi zur einjährigen Geburtstagsparty zur einjährigen Geburtstagsfeier von NXT 2.0 doch schon überraschend das erneute Rebranding letzte Woche gesehen. Also jetzt wieder nicht zum Black and Gold, eher zu einem Weiß and White and Gold, würde ich es nennen, das neue Logo. Welche Erwartungen setzt du denn jetzt an dieses erneute Rebranding? Weil so ein NXT, wie wir es vorher gesehen haben, ist ja jetzt nicht mehr möglich.
Ja, das ist ein Kollege von mir, den ich als Wrestling-Fan seit zig Jahren kenne, hat es für mich Social Media recht gut auf den Punkt gebracht. Das alte NXT, das, was ich am alten NXT gemocht habe, das finde ich jetzt bei AEW. Von daher ist es, ja, es ist eine Schwierigkeit, weil NXT Black and Gold oder White and Gold oder wie auch immer, es kann nicht mehr das alte NXT von früher sein. Denn das alte NXT hat aus einem komplett anderen Umfeld heraus operiert. Das alte NXT hat etwas zu WWE gebracht, was vorher nicht bei WWE war oder generell nicht im Mainstream Wrestling in dieser Form in den vergangenen 20 Jahren. Ja. Der Indie-Style, die Independent Wrestler, die Independent Heroen, die vorher bei ROH, PWG und Co. sich verdient gemacht haben und jahrelang von WWE mit wenigen Ausnahmen die kalte Schulter bekommen haben. Ja, das lässt sich so nicht rekreieren. Es lässt sich sagen, okay, es gibt ein gewisses Zurück zu den Wurzeln. Ne? Man wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr, also es hat sich ja schon seit Monaten angedeutet im Stillen, dass diese Linie, diese ganz strenge Linie so verwegen so, nein, wir schaffen uns jetzt alle unsere Stars wieder selber, die sollen muskulös aussehen und brauchen keine Wrestling-Hintergrund zu haben und auf Indie-Stars, Leute, die irgendwie in der Indie-Szene waren, pfeifen wir. Das hat sich ja schon vorher angedeutet, dass sich das relativiert und unter Triple H natürlich erst recht. Und aber es wird schwierig. Also ja, aber es kann natürlich schon noch so eine gewisse zusätzliche Farbe reinbringen. Es kann auch so ein bisschen den Druck entlasten, dass alle Leute im Main Roster eine Rolle spielen müssen und können und kann da ein bisschen, ja, Situationen in die Richtung auflösen, dass man halt auch mal wie jemanden zu NXT schickt und das nicht wie eine Degradierung wirkt, wenn NXT wieder besser funktioniert. Ja, aber es ist, also ich bin nicht sicher, weil es sind einfach neue Voraussetzungen und wie ein NXT mit der Vision, die es vorher hatte, da wieder funktioniert. Ich vermag es noch nicht abzusehen mit letzter Sicherheit.
Für mich sehe ich es genauso skeptisch. Es kann aus meiner Sicht nicht mehr so funktionieren wie vorher. Mhm. Und das hat für mich auch gar nicht so die AEW-Gründe, sondern es sind eher interne Gründe. Mhm. Weil du hast ja gesehen, wie vorher SmackDown und Raw waren. Mhm. Die waren eine komplette Abgrenzung zu NXT. Und jetzt hast du ein NXT-Produkt, was quasi wieder das ist, was es auch zu NXT 2.0-Zeiten schon war, aber zu Black and Gold-Zeiten eben nicht. Das ist eine Entwicklungsliga. Mhm. Du hast kein Adam Cole mehr, der der Aushängeschild der Liga ist für 4 Jahre, weil er nach einem Jahr dann schon im Main-Roster ist. Du wirst diese Top-Athleten, diese wirklichen Top-Talente nicht mehr so lange in NXT haben, weil die dann hochgehen. Mhm. Und somit kannst du schon gar nicht so ein hochklassiges Produkt dauerhaft anbieten wie bald zur Black and Gold-Era, weil die Talente eben ihre Chance jetzt im Main-Roster wahrnehmen dürfen, glücklicherweise. Und NXT wird wieder das, was es eigentlich sein sollte. Und das ist eine Entwicklungsliga. Mhm. Und das ist natürlich dann auch weniger attraktiv.
Mhm. Ja.
Von der Qualität her.
Ja, ja klar, aber es gibt natürlich die Chance, dass es attraktiver ist als zuletzt. Wenn man irgendwie sich nicht mehr der Idee verschließt, dass da Routine und wrestlerisches Handwerk da mehr rein muss oder mehr rein sollte. Also relativiert sich alles ein bisschen, aber gerade so die ersten Wochen und Monate NXT 2.0, das war schon teils sehr schwere Kost, die da geliefert wurde, mit zu wenig Erfahrung und zu vielen Mängeln, die da die jungen Talente da hatten. Das hat sich im Laufe der darauffolgenden Monate schon gebessert, war ja auch eindeutig zu sehen. Aber ja, muss mal schauen. Ne? Das Ziel wird sicherlich wieder sein. Die Marke Takeover ist ja auch schon wieder zurück von Vince McMahon abgeschafft, dass man da wieder, ja, keine Ahnung, wieder Events vor über Zehntausenden Fans da hat. Weiß nicht, ob das jetzt weiterhin wie früher vor die großen WWE-Pay-Per-Views gesetzt wird. Ein strategisches Mittel wäre ja vielleicht auch stattdessen es vor AEW-Pay-Per-Views zu setzen. Könnte man auch, ist vielleicht auch eine Überlegung, die da kursiert, ich weiß es nicht. Aber ja, man muss sehen, ob man wieder annähernd an diesen Punkt hinkommt, in dem sich das trägt von NXT-Seite aus.
Ja, man sieht halt, wenn man auch schon der letzte NXT-Pay-Per-View, der gleichzeitig vor Ort mit einem anderen WWE-Pay-Per-View war bei WrestleMania, Stand and Deliver jetzt im April. Mhm. Und ich meine, die Arena, American Airlines Center in Dallas, war zu 30% ausgelastet. Mhm. Klar, es war halt auch 3 Stunden vor WrestleMania zu Ende. Deswegen waren viele nicht da, weil
WrestleMania ist jetzt rechtzeitig zweitägig statt eintägig, wie eben zu früheren Zeiten.
Ja. Genau. Ja. Das war halt vormittags und klar, da kommen weniger, aber sowas hätte es zur ehemaligen Zeit nicht gegeben. Und das war vielleicht, müsste man auch wieder anders hinkriegen. Und ja, es wird funktionieren. Mhm. Ich meine, das Talent ist da und es ist auch schön. Eigentlich ist es ja schön für die Fans und für die Athleten auch, dass sie das NXT nicht mehr das Ceiling ist, sondern dass man darüber hinaus dann aufsteigen kann und nicht eine komplette Kehrtwende hinlegen muss, um zu Raw, zu SmackDown zu gehen. Ich meine, es gibt kein besseres. Ich meine, für mich, wenn ich an NXT 2.0 denke, der Mensch, der es mit am wenigsten verkörpert hat, aber eine unglaubliche Rolle gespielt hat, war Carmelo Hayes. Mhm. Und der hat ja wirklich die NXT 2.0 Zeit überlebt. Mhm. Und kommt jetzt aus wirklich gestandener, vielleicht sogar der kompletteste NXT-Star zur Zeit dort raus. Mhm. Und ich meine, er wird jetzt auch nicht mehr lange unten bleiben, weil er einfach zu gut für eine Entwicklungsliga ist.
Mhm. Ja, definitiv, ja. Ne, also ja, und, das ja, ist auch wieder so eine, ja, ne, man hat sich eigentlich was anderes vorgestellt und dann kommt da so ein kleiner, aber sehr charismatischer junger Mann daher und der eben auch ein profilierter Indie-Wrestler ist und ist derjenige, der allen die Show stiehlt, ja.
Genau, egal welche Prototypen gewünscht werden, Talent gewinnt am Ende immer noch, normalerweise.
Cream rises.
Wenn du halt so talentiert bist wie er, dann ist es halt einfach so. Ja, da kannst du nichts dagegen machen. Zum Glück.
Du kannst schon was dagegen machen. Also ich glaube, Vince McMahon hat dagegen viel gemacht. Ja.
Du hast vollkommen recht, das war unüberlegt. Das war sehr unüberlegt von mir. ja, aber lass mal noch, wir haben es vorhin schon angeschnitten, wir haben zwischen Survivor Series, Wargames und Extreme Rules haben wir noch ein kleines Event, Crown Jewel. Es gab die Pressekonferenz am Samstag. Logan Paul versus Roman Reigns. Was sind deine Gedanken?
Ja, was soll man sagen? Also ja, ist natürlich nicht so ein Match, wie sich das sicherlich der Traditionalist vorstellt, aber andererseits, was ist Tradition? Ne? Also Tradition ist auch WrestleMania 1, Hulk Hogan und Mr. T gegen Roddy Piper und Paul Orndorff. Und ja, Mr. T ist damals nicht um den Titel angetreten. Logan Paul ist dem jetzt einen Schritt voraus. Was einerseits Gründe hat, was er sich einerseits gewissermaßen verdient hat durch sein sehr, sehr, sehr gutes Match gegen The Miz beim SummerSlam. Und auch vorher, das WrestleMania-Match war ja auch schon nicht schlecht. Aber natürlich ist es, ja, es ist so eine Sache, ne? Weil man stellt damit ja schon irgendwo so ein bisschen die innere Logik von WWE und WWE, wie WWE ist, auf den Kopf in Richtung, ja, man muss sich, dass das eigentlich ein nicht so leicht verdienbares Privileg ist, gerade einen Roman Reigns herauszufordern, so stark wie er jetzt dargestellt worden ist. Aber ja, man macht's halt, ne? Und dann, was man sich davon erhofft, ist klar. Und ja, so wird's dann halt auch laufen.
Und ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, als ich da in Dallas gesessen bin im Stadion und da waren unglaublich viele Mädchen, so im 15 Jahre Alter, die Logan Paul T-Shirts, Logan Paul Plakate hatten und ich habe da den Roman Reigns gegeben und ich wusste einfach nicht, wer das ist, bevor der bei Raw oder SmackDown aufgetaucht ist, Anfang des Jahres. Und der hat so eine unglaubliche Fanbase und von der kann ich es komplett nachvollziehen und zu einem gewissen Rahmen finde ich es auch okay, dass er den Spot nimmt, weil das ist halt Crown Jewel. Da für den Event finde ich es akzeptabel. Und ich habe lieber Roman Reigns gegen Logan Paul als Roman Reigns gegen Goldberg.
Ja.
Und er ist halt wirklich gut. Und ich meine, er hat einen Vertrag mit WWE unterschrieben. Es ist nicht so, dass er jetzt kommt und dann macht er 3 Jahre nichts mehr, sondern der wird in sicherlich seine 2, 3, 4 Matches pro Jahr haben. Von daher, ich verstehe die Kritik. Ich finde es aber nicht so schlimm, wie es im Internet teilweise gemacht wurde.
Ja, Pressekonferenz mit dieser Art und Weise niemals irgendwie, man wird immer Kritik provozieren mit dieser Art und Weise, aber ja, wer die Wrestling-Branche kennt und wer weiß, wie sie aufgestellt ist, weiß, warum es zu diesem Match kommt und also wundert sich nicht und weil das ist einfach, so ist Mainstream-Wrestling, ja, so ist Mainstream-WWE und das ist einfach Geld zu verdienen ist Alpha und Omega und mit diesem Match kannst du viel Geld verdienen und so ist es halt. Ne? Mein persönliches Problem ist eher, dass Logan Paul hier wieder das Babyface machen will, obwohl er unsympathisch ist. Einfach.
Das ist richtig, vollkommen richtig, ja.
Ja, das ist halt, ja, mei. Ne? Da wird halt Roman Reigns mehr zum Babyface als es eigentlich der Wunsch sein kann. Aber ja, Logan Paul will's so. Logan Paul bringt das Geld, wer zahlt, schafft an. Oder beziehungsweise wer das Geld reinbringt, schafft an. Und ja, das ist dann halt so.
Das ist auch wieder eine Ansichtssache. Für uns, für die Wrestling-Fans, ist Logan Paul ein Heel. Für die kleinen 15-jährigen TikTok-Mädels ist er absolut Überface. Und die Involvierung von Logan Paul ist ja nicht an uns gerichtet, sondern eher an diese 15-jährigen TikTok-Mädels. Ah, von genau. daher, es ist schon logisch, wie es gemacht wird. Logisch, Paul.
Ja.
Ja. Und ich will auch noch mal eins herausreden, was ich auch unerwartet gut fand, die Pressekonferenz. Es hat dem Ganzen wirklich enorm an Wichtigkeit gegeben, finde ich, dass sie ein extra Event dafür anrauben, eine extra Pressekonferenz in Las Vegas anberaumen und Journalisten darum sitzen. Das hat das Ganze schon irgendwie ein bisschen mehr hervorgehoben, fand ich ziemlich cool. Kannte man so vorher nicht in dem Ausmaße.
Ja, gut, gab's ja schon Tyson Fury, Braun Strowman, da gab's ja einen ähnlichen Event. Aber ja, sicherlich war das jetzt die passende Konstellation, um das nochmal herauszuholen, dieses Konzept, ja.
Genau. Und WWE, aus deutschsprachiger Sicht wollen wir auch nochmal auf Clash at the Castle zurückgucken. Wir haben die Rückkehr unserer Lieblingsmittel- und Südeuropäer. Walter Gunther ist wieder zusammen, nicht nur mit dem Herrn Kaiser, sondern auch zurück aus NXT zu Imperium gestoßen. Leonardo da Vinci. Ja, so viel dazu.
Da Vinci. Genau.
Ja. Richtig.
Für diejenigen, die den Gag kennen, aber ja. Könnt ihr googeln, Da Vinci. Egal. Ja.
Genau. Was sagst du zur Rückkehr von, ich nenne es einfach mal Fabian Eichner, Marcel Bartel und Walter als Imperium?
Ja, typischer Triple H-Move. Und ja, hat eine weitere Korrektur dessen, was Vince McMahon so nicht sehen wollte oder nicht sehen konnte, nicht sehen mochte. Vielleicht genau für alle Beteiligten die Rettung zur rechten Zeit, weil also, ne, es gab ja Gerüchte, dass Gunther ein bisschen bei Vince McMahon schon auf dem absteigenden Ast war. Man hat es noch nicht komplett gesehen, aber dieser Beginn dieser Story, wo Gunther dann auf einmal Ludwig Kaiser angefangen hat, Jobs zu geben und das Ganze so eine Sadomaso-Richtung bekommen hat, das konnte man schon irgendwie so als warnendes Zeichen, als Warnsignal sehen, dass da irgendwas irgendwie versucht wurde, was dran zu drehen, wo man die Frage stellen konnte, war das jetzt eine gute Idee, da so dran zu drehen? Und jetzt sind wir wieder bei der Triple H-Vision, bei dem, was Imperium ausgemacht hat. Ich würde mir immer noch hoffen, dass man nochmal zu der ursprünglichen klassischen Einzugsmusik zurückkommen würde.
Sehr gerne.
Ja, genau. Das wär jetzt noch cool, wenn man den Schritt auch nochmal gehen würde, weil die jetzige, da fehlt mir immer noch der Schmiss drin. Aber ja, das schwarze Farbschema ist zurück. Giovanni Vinci ist wieder dort, wo er hingehört, weil, muss man ehrlich sein, diese Idee, ja, okay, ein Italiener muss einen italienischen Namen haben und so als Dressman auftreten und so weiter und so fort, ja. Ja, ein gewisses Niveau hätte das nicht überstritten und bei Imperium kann er einfach, sind da einfach ganz andere Chancen da, dass das eine große Nummer wird und die sich verewigt in den Wrestling-Annalen.
Und das ist halt auch wirklich interessant, weil lustigerweise habe ich ja, wir haben ja Ende letztes Jahres war damals noch Marcel Bartel bei uns im Podcast, dann habe ich sie nochmal im Interview gehabt und dann bei WrestleMania hatte ich alle drei im Interview und da wurde er quasi kurz vorher Walter zu Gunther und benannt. Und da hat damals Marcel Bartel gesagt, also ich gebe es nicht eins zu eins wieder, aber er hat gesagt, es ist vollkommen egal, welchen Namen wir haben, dass wir stehen für das, was wir im Ring machen. Und genau das ist es, was sie machen. Und er hat vollkommen recht, weil was Imperium ist, dürfen sie jetzt in voller Macht bei SmackDown zeigen. Und es interessiert niemanden mehr, wie sie heißen.
Genau.
Und das ist einfach.
Das ist der Name, toll, ist nicht das Entscheidende. Da bin ich auch der Meinung, dass das, ob das jetzt so oder so heißt, ob das jetzt Walter oder sein muss. Aber ich meine, Triple H hat da ja auch einiges zurückgedreht, einigen Leuten ihre Vornamen zurückgegeben. Aber in dem Fall finde ich es nicht wirklich entscheidend, sondern entscheidend ist, dass die Aura von Imperium weiter rüberkommt wie bisher und dass man an dieser Aura festhält und dass man diese Präsentation einfach stark hält. Und das ist jetzt auf jeden Fall für mich auf absehbare Zeit wieder gegeben und das kann man nur begrüßen.
Ja, vor allem ist halt für mich jetzt rückblickend betrachtet ein komplettes Rätsel, warum man Vinci da rausgenommen hat beim Call-Up. Warum war er weg? Weil du hast ja dann hast du ja quasi Kaiser da ohne irgendeinen richtigen Zweck neben Gunther stehen. Er ist ja quasi nur der Ring-Announcer gewesen.
Halbgeil.
Jetzt hast du wieder ein profiliertes Tag-Team in der Hinterhand, was auch in der Tag-Team-Szene mitmischen kann. Also es ist einfach,
ja, man hat das
aus meiner Sicht komplett
so ein Regime gewesen. Hat das halt dort nicht gesehen oder den Wert darin nicht gesehen, dass man da ein Tag-Team noch an Gunthers Seite braucht.
Weil Tag-Team halt unwichtig war damals.
Ja, also zumindest, ja. Man hat eher die Vision gesehen, so von wegen, ja, da ist dieser Gunther und er hat einen deutschen Typen an seiner Seite, der dünner ist, Grimassen schneiden kann und die deutsche Sprache spricht und den ankündigt und das war der Zweck, ne? Aber das, ja, für die Kredibilität abseits von Gunther, was vielleicht habe ich das nicht als super gute Nachricht empfunden, also obwohl ich habe jetzt keine Beschwerden über die anfängliche Darstellung von Gunther, wie er ins Main Roster auch noch unter Vince McMahon gekommen ist, aber ja, die Frage, ob das eine gute Idee war, die Idee Imperium aufzugeben, die konnte man schon von Anfang an stellen.
Ja. Aber ja, also ich kann es einfach nicht anders sagen, ich sag's wieder und wieder. Es ist einfach viel besser jetzt als vor ein paar Monaten. Es ist einfach viel besser. Hm. Durchweg, durch die Bank. Punkt. Also jeder, der was anderes sagt, der muss mir schon sehr gut erklären, warum er das so sieht. Gerne, ihr seid eingeladen. Schreibt mich an auf Twitter, wenn ihr sagt, die Vince McMahon WWE war besser. Begründet es. Ich würde gerne mit Leuten, die das denken, in Austausch gehen, weil es mich wirklich interessiert, was jetzt als schlechter empfunden wird. Weil solche Leute gibt es ja anscheinend.
Ja, aber ich weiß nicht. Es ist so ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Vince McMahon in den letzten Jahren hat er dem Produkt. Er hatte keine Vision mehr.
Geschadet.
Er hatte keine Vision mehr. Und das einfach, dieser Gedanke so fing an und wird unter Triple H irgendwas schlechter, das beruht für mich auf dem, auf irgendwie so einer Zuschreibung, so von wegen, auf so einer gefühlten Zuschreibung. Vince McMahon versteht den Mainstream besser als alle anderen. Und aber das stimmt einfach nicht. Und das sieht man jetzt auch gerade zum Beispiel eben an Logan Paul versus Roman Reigns an dieser Ansetzung. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob Vince McMahon der Einzige ist, der versteht, wie man halt irgendwie mit einem Griff in den Mainstream Aufmerksamkeit auf sein Produkt zieht und mit bombastischen Einzügen und so weiter und so fort. Ne? Ich meine, das steht und fällt ja, das ist ja alles nicht weg, dadurch, dass Vince McMahon weg ist. Aber dieser ganze kreative Geist, der hat komplett gefehlt für mich in den seit vielen, vielen Jahren. Und
ja.
Und das ist einfach, also für mich, ist nicht irgendwie jetzt etwas weg, was jetzt etwas, eine Sache weg und es ist eine andere Sache und man kann darüber diskutieren, gefällt einem das eine besser oder das andere besser? Nee, also für mich ist ein hohler Kern jetzt aufgefüllt worden. Was die Vince McMahon WWE in der alten Form war, mit abgesehen von, es war eine Hohlheit da drin, ja, die jetzt nicht mehr vorhanden ist, wo jetzt wieder Hand und Fuß da ist.
Amen. Amen, Amen. Ja, absolut, komplette Zustimmung. Und umso schöner, weil wir hatten ja auch schon da in der letzten Ausgabe drüber geredet, durch diesen Wandel konnte man eigentlich denken, dass AEW darunter leidet. Klar, es sind jetzt noch in Anfangszügen, wir werden gucken, wie sich in 1-2 Jahren spielt. Aber die Ratings in den letzten Wochen waren wieder herausragend gut, durch die Bank gut. Also bei Dynamite, nicht bei Rampage.
Mhm.
Aber darüber redet immer noch keiner. Wir sind jetzt 2,5 Wochen nach All Out und wir haben immer noch diesen Elefanten im Raum, der immer noch offen ist. Die CM Punk, das Summer of CM Punk 2022.
Was für ein Sommer.
Ja, also ein krasseres Gegenteil zum letzten Sommer kann man eigentlich nicht haben. Willst du, weil wir das ja alles quasi hier noch gar nicht aufarbeiten können, willst du als der das ja wirklich auch schriftlich alles begleitet hat die letzten Wochen trotz deines Urlaubs, kurz mal in einem kurzen Monolog wiedergeben, was alles abgelaufen ist, vom All Out mit Hintergründen zwischen Hangman und Punk bis Media Scrum, Backstage Brawl, Suspendierung. vielleicht haben es Leute nicht mitbekommen.
Oh, Gott.
Kurzen Worten.
Wo willst du da anfangen? Aber ja, ich meine, bei unserer letzten Ausgabe hatten wir ja schon das Thema, hatten wir ja schon mal das, was die ganze Sache eingeleitet hat, die verdeckte Aktion von die Aktion von CM Punk bei Dynamite gegen Hangman Page. Und jetzt, ja, also wie fasst man sich kurz? Ja, CM Punk ist World Champion, frisch gekürter World Champion. Man denkt, jetzt hat er hier sein Höhe, ist zurück nach der langen Verletzungspause. Man denkt, jetzt hat er das aus seinem System da rausgebracht, indem er diese Aktion gegen Hangman Page da gebracht hat. Und ja, legt die in dem Moment, an dem er jetzt eigentlich wieder an die Spitze von AEW in seiner Liga da gerückt ist, legt er die bizarrste Selbstdemontage dahin, die man sich vorstellen kann, weil es ist einfach, ja. Also, ne, wer es nicht mitbekommen hat, er erzählt, fängt da an, seine Seite der Geschichte zu erzählen, in Richtung, dass ihm da übel mitgespielt worden ist, dass er da nichts damit zu tun hat mit der Degradierung von Colt Cabana, die ihm Hangman Page intern da anscheinend angelastet hat. Und ihn deswegen da vor laufender Kamera kritisiert hat, ohne Rücksprache, worauf es dann die Antwort von CM Punk vor laufender Kamera gab, mit etwas Verspätung, weil er zwischendurch nicht die Gelegenheit dafür hatte. Und ja, fängt an, Hangman Page als übelst zu beschimpfen, fängt an, die EVPs, die Young Bucks vor allen Dingen, wahrscheinlich ging es weniger um Kenny Omega, sondern vor allen Dingen eben um die Young Bucks zu beschimpfen, übelst zu beschimpfen als Leute, die nicht mal einen Eckladen führen könnten. Und ja, stellt komplett eigentlich die eigene Liga in den Senkel, in einem unterstellten oder gefühlten guten Willen, so für wegen, dass er hier diese Liga mit seiner Klartextansage da voranbringen will. Ja, und hinterher gibt's eine große Prügelei hinter den Kulissen und alle Beteiligten sind suspendiert. Und ja, man weiß nicht, wie es weitergeht. Außerdem ist CM Punk 8 Monate lang verletzt. Und ja, er ist seinen Titel los. Kenny Omega und die Young Bucks sind ihre Titel, frisch gewonnenen Titel los. Und man weiß nicht, wie es weitergeht. Und ganz AEW steht doof da und hat das Glück, dass man noch ein paar andere gute Stars hat, die das jetzt auffangen. Und ja, so stehen wir da. Und man steht, aber die Kernfrage, die sich halt vor allen Dingen stellt, gibt's ein Zurück für CM Punk, den Mann, der jetzt eigentlich seit einem Jahr der größte Star der Liga war? Oder muss man nach dem Vorfall sagen, nee, sorry, das geht nicht mehr gut?
Ist halt auch eine weitreichende Frage, weil man hat diese Folge nach, die Dynamite-Folge nach All Out, wenn man sich da den Ratingverlauf anguckt, ich bin ja kein großer Rating-Fan, aber daran konnte man schon sehen, was für eine, dieser Vorfall, was der für eine Anziehungskraft hatte, weil man hat in den ersten halben Stunde waren die, weiß nicht, 1,3 Millionen oder so Leute geguckt, weil man erwartet hat, dass vielleicht irgendwas mit Punk passiert. Dann haben die Leute realisiert, dass hier kein Punk mehr kommt und die Quoten sind auf eine 800.000, 900.000 gesunken. Jetzt Die Woche vor Grand Slam war es wieder sehr stabil. Grand Slam wird stabil. Was passiert danach? Die Frage ist, ist CM Punk es wert? Bis jetzt sieht es fast so aus. Ist aber vielleicht die neuen Zugpferde John Moxley, Brian Danielson, Chris Jericho, die sich ja anscheinend ein bisschen jetzt in dieses Machtvakuum da als jetzt durch die Abstinenz von Omega und den Bucks reingeschoben haben und da den Lockerroom jetzt irgendwie alleine führen, ob diese drei vielleicht genug sind, um AEW auch zukünftig gute Ratings und gute Publicity zu generieren. Ist Punk so wichtig für AEW, wie es den Anschein hat?
Er ist auf jeden Fall jemand, der AEW sehr geholfen hat. Und wenn er gehen würde, wäre das schon schmerzhaft. Und ich zäume es mal so auf. Wenn CM Punk seine Gedanken klarkriegt und aus dieser Geschichte eine Story macht, einen Workshoot macht, ja, dann ist das großes Business. Und das wäre super für AEW. Aber wo, die Gegenfrage, die ich dann halt stelle, wo, nach dem, was da jetzt passiert ist, wo willst du da noch das Vertrauen hernehmen, dass CM Punk seine Sinne beisammen hat? Für mich ist das ein kompletter, also ich als Promoter hätte kein Vertrauen mehr in ihn. Und das ist Also woher soll man das nehmen? Und wenn man bedenkt, weil letztlich hat er so viele Sachen gebracht, die einfach absolut aberwitzig sind in jeglicher Hinsicht. Also was jetzt keine Rechtfertigung dafür ist, dass es hinterher eine Prügelei gibt, wer immer sie angefangen hat, angeblich auch wieder CM Punk aus einem empfundenen Recht heraus oder aus dem Gefühl heraus, dass sonst jemand anders den ersten Schlag gesetzt hätte. Darauf verdichtet sich ja jetzt gerade das, was erzählt wird. Aber eigentlich ist für mich diese Prügelei gar nicht mal so der springende Punkt, sondern der springende Punkt ist einfach diese Pressekonferenz, dass der sich da als oberster Repräsentant der Liga einfach dahinstellt und die komplette Liga spaltet. Und die komplette Liga und ein Teil, Hälfte der Liga einfach komplett respektlos über sie spricht. Aus was für einem Anlass denn letztlich? Aus was für einem Anlass, ja? Okay, Hangman Page, das war nicht die feine englische Art, so wie das anscheinend gelaufen ist, dass er ihm da vor der Kamera da halt einen verdeckten Hieb gesetzt hat wegen dieser Cold Cabana-Nummer, wo er sich selber persönlich unschuldig daran fühlt. Aber die Reaktion darauf ist einfach völlig unverhältnismäßig und also da findest du keine rechtfertigenden Argumente dafür. Und es ist vor allen Dingen halt auch so, dass alles, was er da gesagt hat, komplett konterkariert, was er da erzählt, von wegen Professionalität. Er predigt Professionalität und verhält sich komplett Unprofessionalität. Er behauptet, er hat diese Nummer, was mit Colt Cabana heute ist mir doch scheißegal. Und gleichzeitig packt er irgendwelche Interne aus, dass Colt Cabana sich das Konto mit seiner Mutter teilt und stellt ihn vor einem Millionenpublikum komplett bloß, ne? Wo man nicht das Gefühl bekommt, dass ihm Colt Cabana komplett egal ist, sondern dass er da schon einfach noch so seine offenen Rechnungen hat und die dann auch öffentlich noch begleichen will. Und man kriegt dann nicht das Gefühl, dass es wirklich, ich gehe ja persönlich auch eher davon aus, dass Tony Khan, dass er im Voraus einen Gehorsam diese Sache da geregelt hat, dass Colt Cabana da entfernt wird aus dem Kader, in dem CM Punk ist, weil er einfach wahrscheinlich vorausgesehen hat, das ist eine pikante und heikle Situation und hätte wahrscheinlich offener damit umgehen müssen oder das offener kommunizieren müssen, um diese Irritationen, die da dadurch ausgelöst worden sind, zu vermeiden, aber dass das eine Situation ist, die man entschärfen musste, also das ist auch jetzt letztlich durch die Pressekonferenz eigentlich völlig offensichtlich geworden. Und einfach diese Art und Weise, wie er komplett eigentlich, also er redet ja teilweise wie Jim Cornette darüber, also im Sinne von die Young Bucks, die haben ja nie irgendwas geleistet, die können hier keinen Laden führen, also ohne jetzt das sagen zu wollen, so von wegen, ohne die Young Bucks jetzt heilig sprechen zu wollen, aber die Young Bucks haben die Liga aufgebaut. Und in entscheidender und in wesentlicher Weise. Und irgendwie, dass da komplett der Sinn dafür fehlt bei einem führenden Repräsentanten der Liga, das ist schon arg. Und auch die Art und Weise, wie er über Hangman Page spricht, dass die wären halt nirgendwo gewesen. Also er stellt es im Grunde genommen so dar, als wäre AEW nichts. Und dann eben noch diese Gerede über Talente und die Talente hören ihm nicht zu, die hören ihm nicht richtig zu, Ratschlägen, die er da gibt. Also er redet, es klang halt wirklich so, er hat das so das Bild vermittelt, dass er irgendwie nur diejenigen respektiert, die selber ein WWE-Pedigree haben wie er. Und also wie sich da nochmal eine Kabine hinter dem versammeln soll, in diesen Zeiten, in denen das doch irgendwo die weichen Faktoren eine andere Rolle spielen als in früheren Zeiten, wo ja man halt einfach nicht so auf die Stimmung in der Kabine da jetzt groß Rücksicht genommen hat oder auf die Stimmung in der Fanbase. Also also mir fehlt die Fantasie, wie man da wieder an einen Punkt zurückkommen will, an dem man wieder da fruchtbar zusammenarbeiten kann. Und das ist tough.
Was soll ich diesen Monolog noch anfassen?
Habe ich mich ja schon wieder reingesteigert.
Du hast, ja, es war vollkommen legitim, weil im Endeffekt, wir haben jetzt ja da wieder diese zeitliche Lücke zur eigentlichen Pressekonferenz hatten, haben wir uns ja, du sicherlich auch und ich auch, uns viele Gedanken gemacht. Mein Grundgedanke war die ersten 1,5 Wochen immer die, was macht Tony Khan jetzt? Du hast auf der einen Seite CM Punk, wie du es gesagt hast, er ist eigentlich nicht mehr haltbar. Weil mit diesem Auftritt, den ich mit einem Wort als peinlich zusammenfassen würde.
Peinlich kommt ja auch von Schmerzen.
Das ist richtig. Und auf der anderen Seite hast du Young Bucks und Kenny Omega. Du hast quasi diese Zeiten wirst du im Normalfall nicht mehr vermitteln können. Außer CM Punk reißt sich zusammen und kriegt irgendwie mal wieder sein Ego unter Kontrolle. So erscheint es mir nämlich, dass der, wie du schon sagtest, die Leute, die einfach nicht auf der größten Bühne waren, wie er, einfach nicht respektieren kann. Und was ja lächerlich ist, weil auf der einen Seite programmiert er immer, dass er für jeden die Tür offen ist, er redet mit jedem und gleichzeitig im nächsten Atemzug kritisiert er alle, weil sie einfach nicht zuhören. Also irgendwie scheint mir da das Tuch schon sehr zerschnitten zu sein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus will, weil ich mich in irgendwelchen Sackgassen verfahren habe. Bitte?
Was soll Tony Khan tun?
Ja, was soll Tony Khan machen? Was er hätte machen sollen, in erster Linie ist CM Punk unterbrechen. Das wäre erstmal das Wichtigste gewesen, aber das ist zu spät.
Da muss ich sagen, ich habe das auch die Kritik jetzt oft gelesen, aber ich sage mal so, da ist man hinterher schlauer. Weil ich sage mal so, von der Situation aus, in der man da war, bevor diese Prügelei losgegangen ist, muss man bedenken, dass Tony Khan die Geschichte größer gemacht hätte, noch größer gemacht hätte, wenn er CM Punk das Wort abgeschnitten hätte und gesagt hätte, jetzt ist mal gut. Dann wäre die Schlagzeile nicht nur gewesen, CM Punk dreht durch, sondern Eklat bei AEW, Tony Khan und CM Punk und der eigene Boss verkrachen sich auf offener Bühne. Weil dadurch hätte man die Geschichte größer gemacht. Dadurch, dass die Geschichte ohnehin größer geworden ist durch die Prügelei, das konnte Tony Khan in dem Moment nicht wissen. Und ich glaube, dass der Gedanke in dem Moment war, okay, ich lasse ihn jetzt mal ausreden, dann reden wir, sprechen uns hinterher alle aus und versuchen, wie wir da wieder auf einen grünen Zweig kommen. Und aber was vielleicht noch irgendwie eine Option gewesen wäre, aber ja, es ist dann am Ende schnell keine Option mehr gewesen. Ja.
Die Mimik von Tony Khan war auf jeden Fall Gold wert, während der Worte von CM Punk.
Aber ja, also so,
holy crap, was passiert hier?
Ja, es ist halt, ja. Aber trotzdem natürlich hat die Sache laufen lassen. Also schon im Vorfeld. Einfach, man hat das Gefühl bekommen, okay, da hätte einfach mehr miteinander gesprochen werden müssen, mehr Grenzen gesetzt werden müssen, hätte mehr Grenzen gesetzt machen müssen. Es hieß ja, dass es da ein Talent-Meeting vorher gab, in dem in der es viel Aussprache und Vorträge gegeben hat an das Roster, aber dann war das Ganze, eben dieses Punk-Hangman-Page-Thema, überhaupt kein Thema. Wurde da gar nicht thematisiert drüber. Und ja, dann wird CM Punk zum World Champion gemacht, was rein sportlich gesehen oder rein businessmäßig natürlich ein logischer Zug ist. Aber wahrscheinlich hat er da dann daraus auch das Gefühl gewonnen, so, ich bin hier jetzt der Gewinner dieser ganzen Angelegenheit und jetzt rede ich mal Klartext hier. Und auf eine Art und Weise, die dann, ja, was soll man sagen?
Ja. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, was passiert jetzt? Was passiert mit den Young Bucks, mit Kenny Omega? Was passiert mit CM Punk? Und das Wichtigste, was wir nie vergessen dürfen, nie, nie, ein 49-jähriger Mann hat einen anderen erwachsenen Mann gebissen. Ist das herausragende Storytelling oder was? Einfach gebissen? Ist das geil?
Wir bedenken, es geht um Ace Steel, ein Biss gegen Kenny Omega. Ich weiß nicht.
Ist das nicht lustig? Ist das nicht lustig? Ist das nicht Komik? Das ist doch Comedy. Also,
ich weiß nicht, in dem
kann
Moment,
da keiner besser schreiben.
Wir denken an den Aspekt der Geschichte, dass Ace Steels mit einem Fußbruch gehandicapte Frau in dieser Situation war und das wohl eine Stresssituation, sicherlich eine Situation war, die gerade für Ace Steel als Ehemann den Stress vergrößert hat und deswegen, ja. Ich weiß es nicht.
Aber beißen! Warum nicht reden oder schlagen oder Bombe werfen? Beißen!
Ich bin wichtiger, ich finde die wichtigere Geschichte ist, dass Kenny Omega den Hund da rausgebracht hat.
Also sind das alles schöne Nebengeschichten, das ist alles. Also, wenn man wirklich mal diese Seriosität
den Hund von CM Punk,
ist es wirklich unterhaltsam.
Ja, es ist eigentlich sozusagen eine. Also eigentlich, wenn ich jetzt sage Kindergarten, dann beleidige ich den Kindergarten. Ist auch nicht
nett. Also, mein Sohn verhält sich besser.
Meine Tochter ist noch nicht im Kindergarten, deswegen kann ich es nicht final beurteilen, aber ja. Aber ich habe schon mitbekommen, dass da schon auch ein bisschen vorkommen. Also von daher wollen wir jetzt den Kindergarten nicht heilig sprechen, aber ja. Naja.
Ninjago sind die großen Kampfmoves, aber da beißen sie auch nicht. Da schlägen sie mit Holzschwertern.
Ja.
Naja. Aber
ich sag's mal so, ne?
Nichtsdestotrotz.
Die Frage, was zu tun ist, ne? Es ist, es gab vor 25 Jahren bei WWE einen Vorfall zwischen Bret Hart und Shawn Michaels, wo Bret Hart Shawn Michaels ein Büschel Haare ausgerissen hat. Auf diese berühmte Sunny Days-Anekdote, wo Shawn Michaels Bret Hart vor laufender Kamera wo er verheiratet war, eine Affäre mit der Kollegin Sunny unterstellt hat, beziehungsweise das angedeutet hat, und generell Hass da war. Die Reaktion von Vince McMahon, der hier jetzt auch oft so gefühlt voreilig da etwas als derjenige, der da sowas voll im Griff gehabt hätte und nicht diese Anarchie da zugelassen hätte. Dessen Reaktion war, ja, mal abwarten und schauen, was kommt. Es gab keine Strafe damals. Shawn Michaels ist damals selber von sich aus eine Weile gegangen und hat sich aus der Liga zurückgezogen für eine Weile und ist dann wiedergekommen. Aber ja, ne? Aber ja, was damals war, ist heute eigentlich halt auch kein Maßstab, weil einfach es waren andere Zeiten, in denen andere Machtverhältnisse herrschten, in denen die Meinung von der Kabine und von den Fans weniger gehört worden ist und in denen andere Standards galten. Und also man sieht, es niemals wäre da, glaube ich, jemand auf die Idee gekommen, eine unabhängige Untersuchung zu so einem Vorfall zu starten und Zeugen zu befragen und dann irgendwie eine große, also was da jetzt alles eben passiert ist und da dann irgendwie Ergebnisse zu präsentieren, die dann Tony Khan auswerten kann und überlegen kann, was mache ich denn da jetzt? Ja, das ist was anderes und da entsteht ja auch ein gewisser Druck daraus, weil also ne, wenn wer diesen Maßstab da anlegt, eine unabhängige Untersuchung, der kann dann nicht irgendwelche willkürlichen Maßnahmen verhängen. Also er muss dann am Ende, glaube ich, wahrscheinlich auch schon Farbe bekennen und den Erkenntnissen dieser Untersuchung auch folgen und entsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen. Wenn da jetzt in der unabhängigen Untersuchung wirklich rauskommt, so von wegen, ja, CM Punk hat auch noch den ersten Schlag wirklich gemacht und gibt kein unabhängiger Zeuge, findet irgendwie einen guten Grund dafür. Das ist schon, wie willst du da sagen, ja, okay, alles gut, mach mal weiter. Schwierig.
Geht nicht. Das beste Beispiel dafür, dass wie seriös das, wie gerade richtig heftig die Situation ist, in diesem Interview von MJF und Ariel Helwani, die von dieser Woche ganz neu, hat MJF ja sich geweigert, sich zu dieser Backstage-Prügelei zu äußern. Und wenn sich MJF nicht äußert, weiß man schon, dass da der Haussegen nicht gerade in Ordnung ist, schief hängt.
Ja, aber es ist natürlich auch gar nicht, aber dann auch klar zu sagen, das ist nicht MJFs Entscheidung, darüber nicht zu sprechen.
Natürlich
nicht.
Richtig.
Das ist eine juristische Angelegenheit und da herrscht in der ganzen Liga ein Schweigegelübde jetzt gerade über der ganzen Sache, weil man nicht weiß, was juristisch dabei rauskommen wird. Und da gibt's eben keine öffentlichen Kommentare jetzt dazu. Aber da sieht man auch, wie hoch es gehängt ist. Ja.
Siehst du eine reelle Wahrscheinlichkeit, dass Kenny Omega und die Young Bucks AEW verlassen? Oder verlassen müssen?
Verlassen müssen, glaube ich nicht, weil das wäre verheerendes Signal und ich glaube, das wird Tony Khan vermeiden wollen, wenn da nicht irgendetwas jetzt doch noch irgendwie rauskommt, was dem Ganzen irgendwie Gewicht gibt. Aber ich sehe nicht, was da rauskommen soll von der Informationslage, wie sie sich gibt, von wegen was und was auch immer. Also dass sie da fiese Sachen über CM Punk an die Medien durchgesteckt haben. Ich glaube es erstens nicht und zweitens, selbst wenn, das ist ja auch nichts, was beweisbar ist oder was eine Rechtfertigung für das wäre, was da passiert ist im Nachhinein. Und oder ob die jetzt irgendwie zu aggressiv sich in diese Tür da hineingegangen sind, in die Kabine von CM Punk, ja.
Und
das ist jetzt irgendwie nicht was für mich jetzt irgendwie am Ende irgendwie darauf hinausläuft, zu finden, okay, nee, die muss man vorher. Die Frage, die sich stellt, andere Fragen, die sich stellen, sind für mich eher, können sie in ihrer Rolle bleiben, EVPs, oder muss man sie zu Wrestlern degradieren? Vielleicht nicht nur wegen dieser ganzen Geschichte, sondern einfach generell, weil man sich fragen muss, ist AEW nicht ein bisschen zu groß geworden, dass für diese diesen Interessenkonflikt, der einfach naturgemäß besteht in diesen unterschiedlichen Rollen. Das ist das eine. Und die andere Frage, die sich für mich halt stellt, ist, ja, passiert halt das Szenario Cody, dass eine stille Entfremdung passiert und es nicht darum geht, gehen Sie jetzt, sondern hören Sie sich bei nächster Gelegenheit, wenn Ihr Vertrag ausläuft, das ist ja bei den Bucks jetzt auch nicht mehr so ewig lange, hören Sie sich da das Angebot von der anderen Seite nicht nur ja sehr gut an, sondern gehen auch darauf ein. Und das ist schon ein realistisches Szenario für mich. Also das kann man für mich jetzt noch gar nicht absehen.
Absolut. In der jetzigen Wrestling-Landschaft ist eigentlich gefühlt alles ein realistisches Szenario.
Absolut, ja. Gerade jetzt, ja.
Die Frage ist halt, wenn man wirklich die Bucks und Omega degradiert zu normalen Wrestlern macht, ist das für mich schon, weiß ich nicht, ob die als Gründungsmitglieder das langfristig mitmachen würden.
Ich meine,
man kann aber andererseits auch schon
die Frage stellen, wie sehr sind sie überhaupt noch EVPs, weil letztlich das, was sie da machen, ja, ne, hier being the elite und sich um Videospiele zu kümmern, ist das jetzt zwingend die Aufgabe für einen Executive Vice President? Also die Macht, die wirkliche Macht ist ja schon eigentlich seit einer Weile weg von ihnen. Und jetzt geht's eigentlich eher so ein bisschen eher um das Gefühl, so von wegen, okay, die haben hier diesen Titel EVPs und verstricken sich hier in schmutziger Wäsche da hinein. Das ist ja, glaube ich, eher das Thema als die Frage, was für eine Macht sie da wirklich haben. Also ich sehe schon prinzipiell das Szenario, dass man sich vielleicht auch einigt, einvernehmlich, ne, es ist ja immer in solchen Situationen, wird dann ja öfters mal, kommt dann plötzlich mal so eine einvernehmliche Lösung um die Ecke, dass sie vielleicht selber sagen, okay, diese Rolle passt jetzt nicht mehr. Das wäre schon eine Option, aber ich glaube auch Tony Khan wird es vermeiden wollen, den Schritt selber zu gehen oder diesen Schritt einseitig zu gehen. Aber ja, was da kommt, finde ich schwer abzusehen.
Ich finde, eine Degradierung hat, auch wenn es einvernehmlich gemacht wird, langfristig Probleme wird sich nach sich ziehen. Ich meine, vergleichen wir mit dem Fußball. Kannst du dir vorstellen beispielsweise, dass Julian Nagelsmann bei Bayern ab nächster Saison dann Torwarttrainer wird? Oder José Mourinho beim AS Rom zum Co-Trainer wird? Also sind das Szenarien, die so nicht passieren.
Ja, wenn sie nicht bei so exponierten Figuren, ne? Aber in anderen Zusammenhängen kommt das schon mal vor, aber je mehr öffentlicher Druck oder sozusagen so hier Prestige da dranhängt und je mehr das irgendwie so aussieht, so von wegen, ja, das ist eine Degradierung, desto kniffliger ist es. Also es ist schwer. Also das, ich glaube nicht ohne Grund hat Cody Rhodes ja auch gesagt, ich mache das jetzt erstmal nicht mehr, ne? Diese Rolle da auszufüllen. Bei WWE ist das ja sowieso undenkbar. Aber ja, AEW hat sich wirklich da, also man kommt schon zunehmend ins Grübeln, so wegen, ist das wirklich am Anfang, ne, in so einer kleinen Liga war es sicherlich die richtige Entscheidung, der diesen vier Gründervätern da diese prominente Rolle da zu geben. Aber mittlerweile passt das noch in die Zeit hinein? Ist eine Frage.
Ja, absolut. Was ist halt auch eine Frage, die ich mir, wenn du Cody Rhodes ansprichst, die ich mir schon jetzt seit ein paar Wochen schon seit vor der vor All Out stelle, ist, welchen Einfluss auf diese Zwistigkeiten Backstage hatte die Abwanderung von Cody Rhodes? Welche Position hatte Cody Rhodes wirklich hinter den Kulissen?
Ich sag mal so,
ist sein Abgang vielleicht, hat schon Risse hinterlassen, die man gar nicht so gespürt hat am Anfang.
Da ist jetzt eine Sache, die ich hier sowieso nochmal ansprechen wollte und die jetzt, glaube ich, auch ganz gut reinpasst, gerade vor dem Hintergrund Cody Rhodes. Erinnerst du dich noch an, wie das 2020 oder 19? Aber auf jeden Fall das erste Mal, wo CM Punk wirklich bei AEW im Gespräch war. Erinnerst du dich da noch dran?
20, und es muss vor Corona gewesen sein. 19.
Das war bei der ersten größeren Chicago-Show, ne? War das noch 2019 19. oder war es schon 2020?
19. Ne? 20 war schon keine Publikum mehr.
Ja, stimmt, genau. Nee, ne? Da war ja auch, ist auch eine total seltsame Dynamik da entstanden, wo CM Punk mehr oder weniger da gesagt hat, ja, was wollen die eigentlich von mir? Hat sich da öffentlich hingestellt und hat gesagt, so von wegen, ja, hier, wenn die mich wollen, das ist ja total unprofessionell, wie hier auf mich zugegangen wird. Ich sag hier, die schmücken sich mit meinem Namen, wo ich mir schon damals gedacht habe, also da interpretiert er viel rein in so Sachen, in Vorgänge, die einfach irgendwo alltäglich sind, dass er irgendwie Cody, Young Bucks und so weiter und so fort, da öfters einfach von den Medien danach gefragt worden sind, was ist denn mit CM Punk? Und die haben da einfach Antworten drauf gegeben. Und das wurde dann von CM Punk so ausgelegt im Sinne von, ja, hier schmücken sich hier mit meinem Namen, und das hat überhaupt keine so ungefragt, obwohl sie halt gefragt worden sind. Und das war schon damals alles etwas seltsam, ne? Und ich glaube, wie man im Nachhinein gelesen hat, spielte das auch eine Rolle darin, dass halt die Bucks und CM Punk sich heute bis heute nicht grün sind, ne? Und ja, also das Gefühl hat sich da für mich schon ergeben, dass Cody Rhodes da damals so eine gewisse mäßigende Rolle gespielt hat und das aus der Öffentlichkeit, dieses Thema in der Öffentlichkeit auch einfach ein bisschen geschickter moderiert hat und gesagt hat, so von wegen, ja, er hat auch hinterher einen Tweet abgesetzt, der so gemeint hat, ja, von wegen, ja, nee, es gab, der das bisschen runtergedimmt hat, gleichzeitig gesagt hat, naja, CM Punk, das hat jetzt alles nicht so geklappt, aber CM Punk ist trotzdem ein super Typ, die Tür steht für ihn offen, aber ich glaube, er geht zurück zur WWE. Was für mich schon so ein bisschen backhanded damals gewirkt hat. So im Sinne von, ja, soll er sich mal bei WWE, da, soll sich WWE mal mit dem herumschlagen. Ja, also ich glaube so, diese Moderatorenrolle, die er da öffentlich gespielt hat, in der fehlt er, glaube ich, schon ein bisschen, ja. Denke ich auch.
Ja. Na gut.
Und man hatte ja hinterher das gedacht, man hatte ja hinterher das Gefühl, so von wegen, ja, dass CM Punk, dass das halt irgendwie gelöst ist, ne, wie so fröhlich wie der Start bei AEW gelaufen ist, aber man hat jetzt ja echt gemerkt, okay, ne, dieses Vertrauensverhältnis hat er nur zu Tony Khan aufgebaut. Und
absolut,
drumherum ist vieles im Argen geblieben. Ja.
Im Gegensatz zu Bryan Danielson, der schon zum Locker Room Leader gewachsen ist innerhalb eines Jahres.
Was ja kein Wunder ist.
Ja, richtig. Überraschend ist es nicht.
Ja, aber es gibt halt Leute, die kümmern sich, die sehen etwas größeres Ganze, und heißt CM Punk, ne? Er sieht die Dinge sehr von seinem persönlichen Blickwinkel aus, und es fehlt ein relativierendes Moment und irgendwie, dass er die Dinge mehr ins Verhältnis setzt. Und das ist fatal, wie es sich gerade in einem Ausmaß, wie es sich als sehr fatal gerade erwiesen hat.
Ja, selbst vor einem Monat konnte man dieses Ausmaß nicht vorstellen.
Nee. Dennoch, man sieht es ja an der Art und Weise, wie Tony Khan es gehandhabt hat, dass er sich das nicht hat vorstellen können.
Ja, nee, absolut. Aber um diesen Themenkomplex und diese Sendung abzuschließen, habe ich die keine Kategorie für dich, sondern eine unvorbereitete, spontane Frage, die ich dir jetzt an den Kopf werfe. Welches der drei folgenden Matchups ist aus deiner Sicht am realistischsten? A. Usos gegen Young Bucks. B. Kenny Omega gegen Roman Reigns. Oder C. CM Punk gegen Seth Rollins.
Ich kenne jetzt die Vertragslänge von Kenny Omega jetzt leider nicht auswendig.
Also ich glaube, der hat noch mindestens 2 Jahre, glaube ich.
Also 1 und 2 halte ich auf jeden Fall für tendenziell realistisch, weil man braucht nichts ausschließen. CM Punk bei WWE finde ich, also das wäre natürlich ein totaler Boss-Move jetzt von Triple H, wenn er den jetzt gewinnt. aber ich glaube, ja, da sind auch Brücken verbrannt, und das, was halt eben CM Punk bei AEW jetzt gerade veranstaltet, wird nicht zur Reparatur dieser Brücken beitragen. Beziehungsweise, ne, das wird zu einer gewissen weiteren Skepsis dazu beitragen, dass weiterhin äußerste Skepsis herrschen wird, ob CM Punk einer Liga weiterhilft.
Absolut wahr. Ja. Muss man sich dreimal überlegen. Aber für so, mal sehen. Also, ich würde es nicht komplett ausschließen, aber Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich hoch.
Wahrscheinlich klang ich jetzt alles in allem etwas harsch gegenüber CM Punk, aber es ist. Also ich bin auch wirklich, ehrlich gesagt, ich bin wirklich fassungslos, was da passiert ist und was er da veranstaltet hat.
Immer noch.
Ja. Es ist.
Ich meine, es wurde ein Mann gebissen, falls ich es noch nie erwähnt habe heute.
Naja.
Richtig mit Zähnen und so. Unglaublich.
Man hat die Spuren gesehen, ja.
Das sah nicht schön richtig aus. Auf dem Bild aus Japan. Es ist zwei Wochen danach immer noch die Spuren. Der arme Kenny. Naja, das war's. Wir sind schon weit über der Zeit heute. Aber es gab viel aufzuholen. Wir versprechen, dass wir diesmal schneller wieder da sind. Jetzt fürs restliche Jahr eine Konstanz hier reinbringen, die ihr von uns nicht gewohnt seid. Hoffentlich.
Genau.
Bis dahin könnt ihr uns auf unseren privaten Social Media Accounts, also Twitter Accounts folgen. Dem Martin auf @WrestlerTaylor, richtig?
Bei Twitter, genau.
Genau, und mich bei Twitter @HeelTurnMarkus. Markus mit C. Und ansonsten folgt unserer Sport1 Wrestling Facebook Gruppe. Da werdet ihr mit Zitaten aus den Podcasts konfrontiert und kriegt immer die aktuellen News, die von Martin über sport1.de gepostet werden. Wenn ihr dort kommentiert oder Fragen habt, habt ihr gute Chancen, dass ihr auch mal in der Show vorkommt. Also immer gerne Fragen, egal über Twitter oder Facebook. Wir sammeln die und nehmen die dann für die nächste Folge oder übernächste Folge auf und beantworten die mal. Lasst uns eine gute Bewertung da über Spotify, Apple Podcasts oder sonst wo. Folgt uns und freut euch, dass wir zurück sind, hoffentlich. Danke, Martin, für diese ereignisreiche Ausgabe. Und danke, Markus. Vergesst nie, wenn ihr A-Steel betrefft, er ist bissig.
Wir beißen nicht.
Tschüss. Niemals. Tschüss, Martin.
Tschüss.
Good fight and good night.
Hast du doch noch dran gedacht? Ich dachte, ich muss dich wieder.
Natürlich.
Genau. Also, tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.